Herzlich willkommen zu Loslegen, dem Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche. Ein Angebot der IG Digital, des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Diese Folge wird präsentiert von Heinold & Friends, euren Begleitern für Change und Transformation in Medienunternehmen.
Eure Hosts sind heute Katharina Eichler, Sales Analyst bei der Penguin Random House Verlagsgruppe und Erik Bartoletti, Head of Business Development bei Bookwire.
Unser Gesprächspartner heute ist Holger Volland. Von 2011 bis Anfang 2020 als Vice President Sales and Business Development Teil der Geschäftsleitung der Frankfurter Buchmesse sowie Mitgründer des Kulturfestivals The Arts Plus. Seit März 2021 ist er CEO der Brand 1 Medien AG und darüber hinaus bereits seit vielen Jahren freiberuflicher Digitalstratege, Buchautor und Vortragsredner. Holger beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit den Auswirkungen und Möglichkeiten digitaler Technologien auf unsere Gesellschaft, unsere Kultur und die Wirtschaft, weshalb er für uns der ideale Gast ist, um darüber zu sprechen, was es eigentlich braucht, damit eine Innovation auch als solche wahrgenommen wird. Sprich, was macht eine Innovation überhaupt zu einer Innovation? Wobei Holger uns schon im Vorgespräch verraten hat, dass er das Wort Innovation gar nicht so sehr mag. Also vielleicht finden wir da heute gemeinsam noch einen besseren Begriff für. Um mal sanft ins Thema einzusteigen, Holger, was war denn aus deiner Sicht dein bisher größter Innovationsfail? Also wo wolltest du Wandel vorantreiben und es hat so gar nicht geklappt? Und vor allem, was hast du daraus gelernt?
Ja, danke für die wunderbare Vorstellung, lieber Erik. Schön bei euch zu sein. Ich hatte eine Unternehmensberatung vor etlichen Jahren. Das war so zu den Anfängen der Digitalisierung. Ich habe mich mit zwei Kolleginnen damals von Pixelpark verabschiedet, wo wir viele Jahre hatten. Und dann haben wir ein eigenes Unternehmen aufgebaut und habe Unternehmen dabei beraten, herauszufinden, was sie denn eigentlich von der Digitalisierung wollen. Was denn die Gründe für sie sein könnten, um digital zu investieren. Und das war ziemlich anstrengend. Meine beiden Mitgründerinnen haben damals nacheinander Kinder bekommen. Und als dann die Kinder in dem Alter waren, dass die Mütter wieder voll dabei waren, sagten sie, Son, jetzt wird es Zeit, dass du ein Kind bekommst, lieber Holger. Ich hatte aber keine Lust auf ein echtes Kind. Und dann war mein Kind Spanisch lernen. Dann bin ich nach Argentinien gegangen für ein paar Monate und habe dort Spanisch gelernt. Und war so geflasht von der argentinischen Kultur, von, das war damals die Zeit, in der es, ich glaube, 7 Präsidenten in 5 Monaten gab. Der Peso hat, ich glaube, das 5-fache an Wert verloren. Und ich habe aber dieses Land trotz aller Krisen als so aufbruchbereit und so kreativ und innovativ erlebt. Und das wollte ich mitbringen, zurück nach Deutschland. Dann habe ich ein Festival gestartet. Und dieses Festival hieß No Tango, weil mir ging Tango auf den Nerv, mochte ich noch nie. Und in Deutschland kannte man Argentinien nur als Tango. Und dann dachte ich mir, es ist eine irre gute Idee, ein Festival No Tango zu nennen, das nach Berlin zu bringen und all das an spannender, toller, innovativer Kultur, Gegenwartskultur aus Argentinien mitzubringen. Und dann haben wir eine große Villa gemietet und haben Sponsoren gesucht, was man halt alles so macht für so ein Festival. Und planten tatsächlich eine Ausstellung und ein Festival von einem Monat. Ich muss dazu sagen, ich hatte davor noch nie sowas gemacht, ja. Also ich hatte keine Ahnung, dass man zum Beispiel, ja, hätte man eigentlich denken können, ne? Aber dass man zum Beispiel Kunstwerke versichern muss, dass man die verzollen muss, dass die Verzollung eines Kunstwerks von seinem Wert abhängt, dass man, wenn man einen Raum öffnet und dort Leute einlädt, das zu besuchen, dass man sowas braucht wie Tickets, dass man die Leute versichern muss, während sie dann Ausstellung sind und so weiter. Also all davon hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, dachte aber, na ja, das kriegen wir schon irgendwie hin und dann haben wir es irgendwie hingekriegt und es war so ein unglaublicher Fail. Wir haben insgesamt in diesem Monat, glaube ich, 2000 Tickets verkauft, was ganz okay ist, aber wir hatten geplant mit ungefähr 20.000 Tickets und so war das Ganze am Ende dann tatsächlich ein großer Spaß für alle Beteiligten. Es war eine tolle Sache, auch für Berlin, aber es war ein finanzieller Reinfall ohnegleichen. Und das war, würde ich mal sagen, mein größter Fail, was das Thema Kommerzialisierung von ja, einem eigenen Erleben, einem eigenen einem Movement, das ich in mir spürte, angeht. Ich habe damals tatsächlich mich auch überhaupt gar nicht drum gekümmert, was gibt es sonst noch so an Konkurrenz? Was denken die Leute überhaupt über Argentinien und so weiter? Also das hat nicht so richtig gut geklappt. Ich hatte zum Glück, meine beiden Partnerinnen waren genauso begeistert von der Sache wie ich. Also wir haben das einfach eiskalt weggesteckt dann und dachten uns, gut, jetzt wissen wir wenigstens, wie man eine Ausstellung macht. Wir wissen auch, was alles dazugehört. Wir wissen auch, unter welchen Bedingungen wir das zukünftig wieder machen. Jetzt hast du aber auch gesagt, was habe ich daraus gelernt? Denn
darum geht's ja, dass man aus Fehlern lernt und sieht, okay, was kann ich beim nächsten Mal besser oder anders machen?
Vor allem die Frage, dass du jetzt so schön schon gesagt hast, was machen wir beim nächsten Mal anders, ist ja schon die Erkenntnis vorausgesetzt, du willst sowas nochmal machen. Das ist ja auch schon mal
Ich habe nie wieder eine Kunstausstellung gemacht. Kann ich euch sagen, auch weil die Zollgebühren für so eine Arbeit, die einen Verkaufswert von 400.000 Euro hat, einfach wirklich richtig hoch sein können. Aber ich habe was anderes gelernt. Und das kam erst sehr viele Jahre später, diese Erkenntnis. Wir haben diese Künstler eingeladen aus Argentinien. Und es waren insgesamt, ich glaube, 20 KünstlerInnen aus Argentinien in Berlin. Wir hatten in der Villa Elisabeth, so ein toller alter Bau mitten in Berlin, hatten wir eine riesige Ausstellungsfläche. Wir haben aber auch ins Zentrum einen Tisch gestellt. Und an diesem Tisch haben wir mit den Künstlern jeden Tag allesamt gearbeitet, gegessen, gefeiert, Spaß gehabt. Und es war für unsere Firma und für mich und für die Künstler war das einer der tollsten Monate, die wir je hatten, weil wir mit Künstlern zusammengearbeitet haben an ganz vielen unserer Projekten, weil unser Geschäft muss ja irgendwie weitergehen und deswegen saßen wir da halt am Tisch und haben dann unser Beratungsgeschäft weitergemacht, während um uns herum nichts los war in der Ausstellung. Und was ich gelernt habe, war, dass es für die Künstler so eine fantastische Möglichkeit und Gelegenheit war, um international ihre Arbeiten, wenn auch nur einem kleinen Publikum, zeigen zu können. Ganz viele von denen kamen aber aus einer Zeit in Argentinien, in der man sich nicht leisten konnte zu reisen, in denen es überhaupt kein Geld gab in Argentinien. Und die Möglichkeit zu haben, von so einem Festival eingeladen zu werden, dann ins Ausland zu gehen, sich in Berlin zu vernetzen. Und die haben alle Galerien gefunden. Das habe ich hinterher gelernt, war ein großer Erfolg. Wir haben es geschafft, eine Gruppe von 20 Leuten aus Argentinien ein europäisches Entree zu verschaffen. Wir haben es geschafft, dass die fast alle mit europäischen Galerien weiter zusammengearbeitet haben. Und die Bezahlung für uns war, dass wir einen Monat lang zusammenarbeiten konnten mit unglaublich tollen Leuten. Und ganz viele von den Gesprächen, Ideen, Spinnereien, die wir da an diesem langen Tisch hatten, natürlich auch eingeflossen sind in unsere Arbeit. Wir hätten uns 95% der Kosten sparen können, indem wir nicht diese Villa anmieten und diese Ausstellung aufbauen und Lichtkünstler installieren und weiß ich nicht was alles machen, indem wir uns einfach auf das konzentrieren, worum es ging, nämlich darum, Leute zusammenzubringen und mit denen zusammenzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass sie das bekommen, was sie brauchten in diesem Fall, nämlich einen guten Ausblick darauf, dass als Künstler, als argentinischer Künstler durchaus auch eine Audience in Deutschland und in Europa sein kann. Ne? Also das war das Learning und das hat mich dann auch im Nachhinein sehr ruhig gemacht wieder. Ich habe diesen Fail lange Jahre mit mir rumgetragen und dachte, oh Gott, was hat mich unser armen kleinen jungen Firma damals angetan? Und am Ende muss ich aber sagen, ja, es war natürlich sau blauäugig, aber wir haben viel gelernt und wir hatten Spaß und Freude dabei und es hat am Ende allen Beteiligten mehr gebracht, wahrscheinlich, als es an Geld gekostet hat.
Also im Prinzip sind die positiven Dinge, die du jetzt alle benannt hast, Dinge, die man vorher nie in einen Businessplan hätte schreiben können.
Im Leben nicht.
Im Leben nicht, weil du sowas ja nicht planen kannst. Das heißt, der softe Faktor, das Networking, der Austausch, das, was du lernst, was du an Input bekommst, von dem du vorher auch nicht weißt, dass er stattfinden wird, das ist eigentlich der Gewinn, den du rausgezogen hast, den du nirgendwo in irgendeiner betriebswirtschaftliche Analyse reinschreiben kannst.
Genau so ist es.
Der dir aber wahrscheinlich bis heute, ich meine, das klingt jetzt so, als wäre das jetzt schon ein paar Jährchen her, das sind ja Erfahrungen, von denen profitierst du ja bis heute und davon profitieren on the long run ja auch die Leute, mit denen du heute zusammenarbeitest.
Absolut, das müsste jetzt fast 20 Jahre her sein. Und tatsächlich habe ich heute noch gute Verbindungen zu ganz vielen von den Leuten, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe. Ne?
Würdest du sagen, das hat auch was mit einem gewissen Mindset zu tun, dass man eben auch, wenn man mal scheitert mit einer Idee, die man hat, oder wenn mal was nicht ganz so funktioniert, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat, trotzdem immer versuchen sollte, auch das Positive, was es ja überall zu finden gibt, da rauszuziehen und eben zu schauen, okay, das hat nicht so funktioniert wie geplant, aber es hat mir am Ende doch was gebracht.
Ja, das ist so eine Frage, auf die man natürlich eine ganz tolle, kluge Business-Antwort geben könnte. Ne? Ich verzichte mal darauf und ich glaube, ich habe einen großen Vorteil und einen großen Nachteil, wenn es um Mindset geht. Ich gucke nie zurück. Das heißt, ich gucke positiverweise selten zurück und sage, ja, okay, das war jetzt ein Fehler, aber wenn ich das jetzt genau analysiere, dann kommt das und das raus. Ich gucke aber auch nie zurück und sage, boah, das war jetzt die falsche Abbiegung und hätte ich nur dieses gemacht oder hätte ich nur jenes gemacht. Was hinter mir liegt, interessiert mich wirklich überhaupt gar nicht. Mich interessiert ausschließlich, was vor mir liegt. Aber auch das ist nicht nur positiv, denn das, was vor mir liegt, kann ich wirklich in der allergrößten Fantasie ausmalen. Und das sorgt dafür, dass ich Lust darauf habe und Dinge verändern möchte und Dinge entwickeln möchte. Es sorgt aber natürlich auch davor, dass ich permanent Angst vor dem habe, was vor mir liegt, weil ich mir auch das Schreckliche, das da kommen kann, natürlich in den blühendsten Farben ausmalen kann. Und manchmal wünschte ich mir, ich hätte ein Mindset, das sowohl rückwärts betrachtet als auch nach vorne betrachtet immer nur das Gute im Blick hat. Aber ich glaube, das gibt's nicht. Ich glaube, wir haben jede unserer Stärken, müssen wir halt immer damit bezahlen, dass jede Stärke auch immer eine kleine Schwäche ist. Und bei mir ist diese Schwäche dann eben tatsächlich die blühende Fantasie, auch was die schrecklichen Dinge angehen kann.
Wobei ich jetzt sagen würde, dass es auch insofern eine Stärke ist. Im Kontext von Innovation begegnen einem ja immer diese Glaubenssätze, auch wenn ich mit dem Begriff an sich immer ein bisschen fremdel, aber dieses, wir haben das schon probiert, das funktioniert nicht.
Hassig.
Das ist ja ein gern gehörter Satz, mit dem ich auch überhaupt nicht klarkomme. Ich gehe da eher mit Pippi Langstrumpf, die sagt, das haben wir noch nie so gemacht, deswegen geht es sicher gut. Das ist eher mein Mindset. Und insofern würde ich sagen, deine Herangehensweise ist eher in dem positiv, dass man sich nicht von dem Vergangenen aufhalten lässt. Mit deiner Fail-Geschichte ja auch. Du hast dich ja auch nicht davon abhalten lassen, nochmal Festivals zu planen und zu konzipieren und dann einfach zu sagen, okay, dann machen wir es halt jetzt nochmal anders. Das eine gab es noch nie, das andere auch nicht. Insofern lassen wir uns davon nicht aufhalten. Wäre das für dich dann jetzt auch so eine Art Definition von Innovation, sagen wir es jetzt mal, dass man sich nicht von dem Alten aufhalten lässt?
Das ist sogar eine sehr schöne Definition. Ich tue mich mit Innovationsdefinitionen ja generell sehr schwer. Das hattet ihr schon am Anfang gesagt, weil in Innovation ganz oft so ein Imperativ steckt. Man liest dieses Wort ganz oft in Sätzen, die dann mit einem Ausrufezeichen enden. Ihr müsst innovativ sein oder wir brauchen mehr Innovation. Unser Standort braucht dies und unsere Branche braucht dies. Hinter dem Begriff kann man sich natürlich auch sehr leicht verstecken. Man kann auch sagen, wir haben uns zu mehr Innovation entschlossen und dann geht's los. Und da sind alle glücklich und sagen, jetzt kommt ja mehr Innovation. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Dahinter ist es aber natürlich einfach nur ein Begriff und die Frage ist, wie füllt man diesen Begriff und das wiederum, dafür gibt es eigentlich keine allgemeingültigen Regeln. Deswegen hast du recht, das ist vielleicht eine schöne Voraussetzung dafür, dass am Ende etwas Innovatives dabei herauskommt. Letztlich ist Innovation aber das, was wir alle als aus unserer Kindheit mitbringen, dass wir auf das Jetzt, auf die Gegebenheit, auf unser Umfeld, auf eine Situation schauen und uns dann überlegen, was könnten wir denn daraus machen? So, und dann ist da ein Sandhaufen und ein bisschen Holz und dann denken wir uns, okay, Handy, das ist doch eine Ritterburg, was ich da sehe. Und diese, also ohne jetzt auch zu platt zu werden, die Freude an der Überlegung, was aus den Gegebenheiten denn noch passieren könnte. Die ist, würde ich sagen, eine andere wichtige Zutat, um dann am Ende innovativ sein zu können.
Also Kreativität, die Lust am Ausprobieren, eine gewisse Imagination. Also was könnte sein, was könnten wir aus dem, was da ist, noch machen? Auch wieder Bezug nehmen zu dem, was du zu deinem No Tango Festival erzählt hast. Würdest du sagen, auch eine gewisse Naivität, Dinge, auch wenn man eigentlich keine Erfahrung, keine Ahnung hat, einfach mal auszuprobieren?
Man könnte es Naivität nennen. Die hilft natürlich, um all die Gefahren zu ignorieren, all die Sorgen zu ignorieren, die man sich vorbeugend machen könnte und die viele Leute natürlich auch davon abhalten, etwas auszuprobieren. Man kann es auch, also Naivität ist eng verwandt auch mit, natürlich mit Wagemut, weil auch wenn man einfach sich reinstürzt in Sachen, könnte man ja sagen, dass das ein naives Vorgehen ist. Naivität ist auch verwandt, du hast es gesagt, mit Kreativität, weil man einfach sehr spielerisch Dinge betrachtet und gar nicht so prozessual sich überlegt, was genau könnte denn dabei rauskommen, sondern legt einfach los. Was wiederum bedeutet, dass Spontaneität auch eine wichtige Rolle spielt, einfach den Moment zu nutzen. Auch das hatten wir ja vorhin schon ganz kurz. Man kann einige Aspekte von erfolgreichen, innovativen Projekten kann man nicht planen. Da ist dann Zufall im Spiel und dieser Zufall hilft dabei, das Ganze zum Erfolg zu machen. Manchmal wird es aber auch kein Erfolg, ne? Also zumindest wird nicht ein Erfolg hinsichtlich der Dimensionen, die man sich davor überlegt hat, als Erfolgsfaktoren. Auch wie damals bei No Tango. Die Erfolgsfaktoren, die sich hinterher herausgestellt haben, waren ja ganz andere als die wir davor ausgemacht haben. Unsere ganze Gesellschaft funktioniert aber so, ne? Wir haben damals zum Glück keinen Kredit aufnehmen müssen. Hätten wir einen Kredit aufnehmen müssen, oder wir haben Sponsorengelder bekommen. Und natürlich wollen Sponsoren einen Businessplan für sowas sehen. Wenn wir mit Banken gesprochen hätten, die hätten auch einen Businessplan sehen wollen. Und in so einem Businessplan gehören aber definitiv Erfolgsfaktoren, die von denen man vorher so tut, als seien die absolut planbar und als würden die kommen. Jedes Unternehmen, das eine Jahresplanung macht, lügt sich selbst natürlich grandios in die Tasche einmal im Jahr, weil man behauptet, man könne die Zukunft vorhersehen und in Zahlen fassen. Nichtsdestotrotz ist so ein Jahresplan selbstverständlich unbedingt notwendig, um auch intern handlungsfähig zu bleiben, ne? Um zu sagen, okay, wenn wir das und das verdienen, dann können wir es uns erlauben, das und das auszugeben, um jetzt mal die einfachste Dimension zu nehmen. Allein dafür braucht es so eine Planung, aber man darf sich bitteschön nicht einbilden, dass diese Planung der Realität entspricht. Und deswegen muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn die Planung nicht eins zu eins erfolgt, sondern im Gegenteil, man muss kreativ genug sein, um dann eben reagieren zu können, wenn die Einnahmenseite plötzlich nach oben schnellt oder nach unten schnellt oder was auch immer, ne?
Ich finde, du hast gerade so schöne Sachen gesagt, die, glaube ich, sehr gut dazu geeignet sind, dass wir am Ende nochmal zusammenfassen können, wie man Ängste abbaut. Also wunderbar zusammengefasst, natürlich brauchst du einen Businessplan, um handlungsfähig zu sein, aber du solltest in diesem Businessplan immer auch Raum lassen für Zufälle. Und du kannst nicht alles planen. Das finde ich eine schöne Zusammenfassung dessen, wie man an so eine Sache auch rangehen kann, wenn man mal eine Idee hat, die man dann vielleicht on the long run auch zu irgendwas umsetzen möchte. Und ich finde gerade so spannend mit No Tango, dass ihr eine Unternehmensberatung wart für Digitalisierung und dann aber sowas auf die Beine gestellt habt, was ja mit Digitalisierung null zu tun hat. Das ist ja total haptisch gewesen. Das ist ja eigentlich komplett nicht euer Geschäftsfeld gewesen. Und trotzdem habt ihr dann wiederum Erfolgsfaktoren rausgezogen für eure tägliche Arbeit. Und vielleicht ist das auch eine schöne Überleitung zu Kreativität, weil ihr habt ja auch euer Unternehmensfeld total kreativ dann damit reingebracht. Und weil du so offensichtlich kreativ bist, wollen wir diese Kreativität jetzt auch noch mal ein bisschen anzapfen. Wir haben nämlich ein kleines Spiel vorbereitet. Total offengelegt, wir haben das bei Alles Gesagt geklaut, dem wunderbaren Zeit-Podcast. Und da gibt es ja dieses Frage-Antwort-Spiel, dass wir dir einfach zwei Begriffe sagen und du musst spontan einfach deine Antwort raushauen. Und falls du was dazu sagen möchtest, sehr gerne, musst du aber nicht.
Wie lustig. Ich saß gestern an der Alster und habe mich mit einer Frau unterhalten, die ich da kennengelernt habe. Und die hat ganz spontan, nachdem wir uns noch, wir hatten drei Sätze gewechselt, dann sagte sie, Elbe oder Alster? Also ich bin sehr gespannt, ob jetzt Elbe oder Alster auch kommt.
Ich kann dir verraten, das tut es nicht. Was hast du geantwortet gestern?
Ja, ich habe gesagt Elbe.
Okay, gut, lassen wir so stehen. Es geht los. Schnell oder langsam?
Schnell.
Klein oder groß?
Weder noch.
Digital oder analog?
Digital.
Neu oder erprobt?
Neu.
Deutschland oder Argentinien?
Deutschland.
Mit oder ohne?
Mit.
Wunderbar.
So, was macht ihr jetzt daraus? Jetzt bin ich gespannt. Was ist die Auswertung? Was ist mein Psychogramm?
Dein Psychogramm, das musst du selbst wissen. Da wollen wir dir nicht vorschreiben. Aber ich finde es einen schönen, ja sagen wir mal, es ist einfach ein Einblick in gewisse Gedankengänge, weil jeder natürlich andere Assoziationen mit diesen Begriffen hat. Und was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, bei klein oder groß, woran hast du da gedacht?
Ja, damit tue ich mich wirklich, wirklich schwer, weil, also ich tue mich schwer damit, das eine besser zu finden als das andere, weil beide gleichermaßen toll sein können. Also ein kleines Unterfangen kann so viel bedeutungsvoller sein als ein großes Unterfangen. Ein großes Geschäft kann aber so viel wirkungsvoller und spannender sein als ein kleines Geschäft. Also das ist eine, das, also diese Frage, ist etwas klein oder groß, spielt tatsächlich in meinem Leben nie eine Rolle. Interessanterweise. Weil sie keinen Rückblick auf die Qualität einer Sache zulässt.
Was mich auch nochmal interessieren würde, ist deine Antwort auf mit oder ohne. Hast du mitgeantwortet? Was hattest du dabei im Kopf?
Ich glaube, es liegt daran, dass ich Verzicht generell für eine komische Sache finde. Und ich finde und auch ein sehr viel schöneres Wort als oder. Deswegen ist die Frage, macht man etwas mit Leuten oder macht man etwas mit mehr Dingen als ohne Dinge, ist immer, würde ich immer positiv mit beantworten. Deswegen steckt für mich in mit oder ohne tatsächlich, ich habe damit sofort verbunden, ohne ist Ausschluss und mit ist Einschluss. So, und so habe ich das erstmal interpretiert und damit natürlich auch beantwortet.
Okay, das ist wirklich spannend, weil als wir uns die Fragen überlegt hatten, hatten wir bei mit oder ohne natürlich immer den Innovationsgedanken dahinter und haben uns angeschaut, was sind denn Themen, wo Neuentwicklungen stattfinden, und da gibt's eben ganz viel, wo Dinge sich auch dadurch weiterentwickeln, dass man etwas weglässt, dass man etwas auf eine Essenz, auf das Wesentliche reduziert. Aber sehr spannend, dafür machen wir das Spiel ja, nochmal völlig anderen Blick auf diese Sachen aufzukriegen. Wie ist das denn in deiner aktuellen Situation? Also du hast ja schon gesagt, Innovation ist ein etwas schwieriger Begriff, deswegen will ich jetzt gar nicht fragen, was für Innovationsprojekte macht ihr aktuell? Das wäre dann ein bisschen an der Sache vorbei. Aber es gibt ja trotzdem Dinge, mit denen du oder auch gemeinsam mit deinem Team, womit ihr euch beschäftigt, um sich weiterzuentwickeln, um neue Ansätze für Dinge zu finden, die ihr aktuell macht. Wie geht ihr an solche Sachen ran? Kommt irgendwer mit einer verrückten Idee, ihr setzt euch hin und schaut, was ihr daraus machen könnt? Oder wie entwickelt sich das in eurem Umfeld?
Ja, Brand 1 ist definitiv ein Mitladen und kein Ohneladen. Das zeigt sich auch dadurch, dass bei uns sehr viele sehr kreative Menschen arbeiten. Es bringt vielleicht das Businessumfeld mit sich, in dem wir unterwegs sind. Es bringt aber auch natürlich diese Marke mit sich, die ja schon immer sehr einladend war für kreative Menschen. Und das wiederum bedeutet, dass bei uns jeder permanent Ideen hat und auch Ideen haben soll. Und das wiederum bedeutet, dass wir eher ein zu viel an Möglichkeiten haben als ein zu wenig. Und wir haben in den letzten 3 Jahren, und ich würde gar nicht mal sagen, das liegt an mir, sondern ich glaube, das ist wahrscheinlich der normale Output von Brand 1 in 3 Jahren. Ich glaube, wir haben insgesamt 20 neue Produkte entwickelt. Also wir haben einen Buchverlag gestartet, wir haben ein Podcast-Netzwerk gegründet, wir haben das Thema Newsletter als komplett neues Businessmodell für uns entdeckt. Wir haben uns vom traditionellen Google-Anzeigen-Banner-Geschäft komplett verabschiedet und haben eigene Anzeigenformate entwickelt. Wir haben Events, Konferenzen, Führungskräfte-Weiterbildung entwickelt und so weiter. Und das waren alles Vorschläge, die aus den Teams, aus den Leuten, aus Begegnungen, auch mit unserem Netzwerk, mit Partnern, mit Kundinnen kam. Von diesen Vorschlägen kamen und kommen so viele jede Woche. Wir haben gelernt, dass unsere Schwierigkeit gar nicht ist, Mögliches Neues einzuladen, sondern unsere Schwierigkeit ist tatsächlich das Ohne. Und deswegen bin ich wahrscheinlich Teil des Problems. Unsere Schwierigkeit ist es, Dinge wegzulassen, Ideen wegzujagen und die Türe zuzumachen vor einer neuen Idee. Wir haben uns deshalb entschieden, und das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das ist, was ihr hören wollt. Eigentlich wollt ihr wahrscheinlich eher hören, wie findet man neue Ideen. Ich kann euch sagen, wir haben ein Tool gefunden, mit dem wir neue Ideen wegjagen können und abschalten können. Und dieses Tool ist tatsächlich ein Meeting. Wir setzen uns mit unserer Geschäftsleitung regelmäßig zusammen und jede neue Idee braucht zwanghaft einen Pitch. Viele von uns halten sich natürlich nicht dran. Jeder von uns versucht im Vorfeld, so viele Leute wie möglich auf seine Seite zu kriegen und antichampriert dann und stellt Ideen in den Mittagspausen und dann sagt man, das wäre doch eigentlich eine ganz schöne Idee, wenn wir. Und eigentlich ist es doch gar nichts Neues, sondern nur eine ganz normale Weiterentwicklung. So, aber am Ende kommt dann wirklich ein eiskalter Pitch und dieser eiskalte Pitch ist in unserem Geschäftsleitungsmeeting und da sitzen wir dann zusammen und ich musste erst letzte Woche bitter erfahren, wie zwei meiner wirklich guten Ideen einfach eiskalt abgeschmettert wurden, weil die Leute gesagt haben, bei der einen Idee, dafür fehlt uns das Wissen und bei der anderen Idee, dafür fehlt uns die Zeit. Und dann diskutieren wir das, aber am Ende zählt tatsächlich das Votum der Gemeinschaft, weil fast alle diese Ideen auch immer Ressourcen, Gedanken, Wissen von allen Beteiligten brauchen. Und deswegen hören wir natürlich besonders auf diejenigen, auf deren Ressourcen wir angewiesen sind. Und wenn dann eben zum Beispiel eine Sache eine besonders starke Verbindung zur Kommunikation hat und unsere Kommunikationsleiterin Olesja sagt, boah, finde ich total schwierig, weil dann ist das natürlich eine Stimme, die wir da umso mehr hören. Das sorgt am Ende dafür, dass vielleicht die eine oder andere Idee bei uns nicht weiterkommt, die womöglich eine gute Idee gewesen wäre, aber nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem sie vorgestellt wurde. Denn auch das ist natürlich bei Ideen wichtig. Habe ich eine Organisation, die es schafft, aus dieser Idee etwas zu entwickeln? Und die kann noch so toll sein, wenn die Organisation gerade mit was anderem beschäftigt ist. Also jede Organisation, jeder Mensch hat so Zeiten, wo man einatmet und viel Neues in sich reinlässt. Und dann hat man aber auch Zeiten, wo man ausatmet und erstmal so sich wieder versucht zu reduzieren. Wenn eine Einatmen-Idee in eine Ausatmen-Phase kommt, dann ist sie halt zum falschen Zeitpunkt passiert. Ist nicht schlimm. In der Regel kommen gute Sachen auch immer wieder. Und wir haben uns auch schon dabei ertappt, dass wir die Dinge einfach neu labeln, ein bisschen dran arbeiten, sagen, guck mal, ich habe ja eine neue Idee. Und dann wird die einfach nochmal vorgestellt. Und meistens merken die Leute natürlich den Trick. Aber ganz oft sind das dann Iterationen, die eben tatsächlich weiterkommen, weil denjenigen, der die Idee gebracht hat, zwingen, die Einwände mit reinzuholen. Also das ist jetzt auch kein besonders innovatives Tool. Ne? So, würde ich sagen, ist ein ganz normaler Vorgang oder sollte ein normaler Vorgang in jedem Unternehmen sein. Wir haben für uns eben herausgefunden, dass die Form der Diskussion und des gemeinsamen Termins und auch diese strikte Form des Pitches einfach am besten geeignet.
Also es geht ja tatsächlich dann in so eine Art Kanalisierung, dass man sich mit seiner Idee zumindest, so habe ich das verstanden, schon mal auf bestimmte Punkte konzentriert. Wie würde man die beantworten bei einem Pitch, um diese Idee fähig zu machen, dass sie laufen lernt, aber noch nicht so weit, dass man jetzt schon den kompletten Businessplan durchexerziert hat, sondern man muss sich Fürsprecher suchen. Spannenden Punkt fand ich, dass du gesagt hast, man bindet frühzeitig die Leute mit ein, auf deren Ressourcen man dann am Ende zugreifen würde. Das heißt, ihr holt euch gezielt dann schon Expertenmeinungen vorab, die nicht unbedingt immer in diesem Meeting mit drin sitzen, richtig?
Das ist die sinnvollste Vorgehensweise, denn ansonsten wird es dir passieren, dass du etwas vorschlägst und dann todsicher die Frage kommt, was sagt denn Expertin oder Experte so und so dazu? Und wenn du dir deren Meinung nicht im Vorfeld eingeholt hast, ja, musst du dann einfach blank bleiben und sagen, ja, weiß ich nicht. Und dann wird im Zweifel die Idee auch einfach aufs nächste Meeting verschoben, weil die Leute sagen, ja, dann hol dir die Infos bitte einmal vorab. Na, aber ich glaube, mittlerweile sind wir alle ganz gut darin.
Also du hättest im Zweifel dein Pulver dann schon verschossen und die Idee zu früh dann schon präsentiert, wenn du nicht vorher solche Sachen mitdenkst.
Genau.
Verstanden. Wie stark geht ihr dann bei solchen Ideenfindungen schon drauf ein, ob das prinzipiell zu eurem Geschäftsfeld passt oder wie eng habt ihr euer Geschäftsfeld denn eingegrenzt, dass ihr im Vorfeld schon sagt, das ist zwar eine coole Idee generell, aber die passt nicht zu uns. An welchem Punkt geht ihr denn in diese Diskussion?
Ich glaube, es gibt zwei besonders wichtige Fragen, die bei all unseren Überlegungen im Vordergrund stehen. Die eine Frage ist die nach der Profitabilität. Ist das etwas, was unser Geschäft am Ende weiterbringt? Denn natürlich sind wir ein Unternehmen und wir sind ein Medienunternehmen. Wir sind noch dazu ein Medienunternehmen, das sein Kerngeschäft im Magazin-Business hat. Und jeder eurer Hörer kann sich vorstellen, dass das Magazin-Business derzeit nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Also es geht da schon drum zu gucken, womit können wir zukünftig Geld verdienen. Und die zweite Frage ist genau, die du ansprichst, passt das zu uns? Also passt das zu unserer Marke, zu unserer Organisation, zu dem, wofür wir da draußen stehen? Und die erste Frage lässt sich in der Regel ganz gut mit Berechnungen, mit Zahlen, mit Vorhersagen, auch wenn wir allesamt wissen, dass eine Vorhersage natürlich nicht die Wahrheit ist, beantworten. Die zweite Frage ist oft sehr viel härter zu diskutieren, weil wir natürlich im Lauf der Zeit auch immer wieder unser Geschäftsfeld erweitern. Und die Frage zum Beispiel, ist das jetzt ein Produkt, das für das unsere Zielgruppe noch geeignet ist, oder ist das ein Thema oder eine Herangehensweise, die zu unserer Marke passt? Die wird oft ganz erbittert diskutiert bei uns. Und auch mit ganz unterschiedlichen Mehrheiten jeweils, weil es natürlich auch immer Leute gibt, die sagen, boah, das ist jetzt oder das bringt uns in eine Situation, in der wir uns von einem Glaubenssatz verabschieden müssen, der immer für uns galt. So, also nehmen wir mal das Beispiel journalistische Unabhängigkeit. Journalistische Unabhängigkeit ist in einem Magazin unbedingt notwendig. Ein Magazin wie Brand 1 funktioniert nur, indem sich kein Mensch jemals da einkaufen kann. Und eigentlich ist es so, je mehr Geld ein Unternehmen in Anzeigen investiert, umso geringer ist die Chance, dass dieses Unternehmen dann inhaltlich vorkommt. Ne? Es ist absurd natürlich, aber das ist die Grundlage der journalistischen Unabhängigkeit von so einem Magazin. Zumindest muss sichergestellt sein, dass die Leute, die Anzeigen reinholen, keinerlei Einfluss haben auf die Leute, die die Redaktion und die Inhalte planen. Und das ist bei uns auch sehr getrennt. Bei anderen Geschäftsmodellen ist es nicht so. Wenn ich ein Event für ein Unternehmen mache, dann muss ich natürlich überlegen, wie ich mit diesem Unternehmen zusammenarbeite. Und dann kann ich selbstverständlich sagen, was wir mit reinbringen, anders als eure interne PR-Abteilung oder anders als irgendeine Agentur. Was wir mit reinbringen, ist die Lust der Journalisten daran, euch zu zerpflücken. Und rauszubekommen, wofür ihr denn wirklich steht und was denn wirklich interessant ist, fernab der Story, von der ihr glaubt, dass die wichtig ist. Das bringt am Ende aber tatsächlich eher Mehrwert. Was ich aber nicht machen kann in so einem Fall, ist zu sagen, ob ich bei diesem Event, für den ihr bezahlt, mit dem wir was zusammen machen, ob ich euch überhaupt auf die Bühne lasse oder nicht, das überlege ich mir dann noch. Das kann ich dann nicht, sondern da muss ich dann eben tatsächlich im Vorfeld überlegen, was bedeutet journalistische Unabhängigkeit in so einem Fall? Gilt die? Wenn ja, wie gilt sie? Wie müssen wir transparent nach außen kommunizieren? Was dürfen wir überhaupt verkaufen? Was können wir verkaufen? Und das sind Debatten, die wir sehr häufig haben, weil natürlich ganz klar ist, mit jeder Erweiterung des Geschäftsfelds aus einem Kerngeschäft heraus, müssen wir uns mit neuen Anforderungen und neuen Ideen und auch immer neuen Konkurrenzumfeldern auseinandersetzen. Ne? Denn wir wissen, wer unsere Konkurrenz bei Magazinen ist. Wir wissen nicht, wer unsere Konkurrenz bei Führungskräfteweiterbildungen ist. Und als Kunde habe ich natürlich das Interesse daran, dass das, was Brand 1 mir als Führungskräfteweiterbildung bietet, dich vergleichen lässt mit anderen Dingen, die ich bei anderen Führungskräfteweiterbildungen.
Das ist sehr interessant, weil es dann am Ende, wenn ich dich richtig verstanden habe, doch sehr stark auch auf eine gewisse Einschätzung dieses Entscheidungsgremiums bei den Pitches ankommt. Also schon auch irgendwo jetzt nicht nur harte Business-Kriterien. Du hast gesagt, es muss natürlich am Ende wirtschaftlich sein. Es muss zur Profitabilität des Unternehmens beitragen. Das ist irgendwo naheliegend. Aber trotz allem, so würde ich das interpretieren, was du gesagt hast, geht's auch viel um Gefühle. Also darum, können wir uns damit identifizieren und haben wir da Lust drauf? Entwickeln wir irgendwie Leidenschaft für ein gewisses Thema? Würdest du sagen, das gehört mit dazu?
Ja, es ist interessant, dass du Gefühle gesagt hast, weil wir diskutieren ganz oft, indem wir mit dem Satz beginnen, das sind nicht wir. Und das ist ja ein rein emotionaler Satz. Und dann enden wir ganz oft in einer Diskussion damit, dass wir versuchen zu rationalisieren, was das bedeutet. Also Gefühle sind da sicherlich ein sehr guter Startpunkt, weil sie uns einen guten Hinweis darauf geben, was so an ja, das ist emotionale Intelligenz, also was so an Hinweisen in unserem Unterbewusstsein steckt, die uns dazu bringen zu sagen, jein oder ja oder nein. Auch, weil sie uns dazu bringen, in der Gruppe auszutauschen, wie denn so unterschiedliche Bauchgefühle und Bauchgrummeln sind. Das darf aber nicht das Ende der Diskussion sein. Denn ganz oft ist ein solches Gefühl eben nichts weiter als ein Gefühl. Und ganz oft ist ein Gefühl auch geprägt von der persönlichen Erfahrung. Und nur, also wenn jetzt jemand kommt und pitcht, lass uns eine Kunstausstellung mit chilenischen Künstlern machen, kommt bei mir todsicher das Gefühl mit an Bord, wow, auf gar keinen Fall, das wird ein finanzielles Desaster. Das darf aber nicht dazu führen, dass, wenn dahinter ein guter Businessplan steckt oder jemand einen Sponsor mitbringt, der dafür sorgt, dass es von vornherein absolut ein finanzieller Erfolg ist, dass ich mich dann dagegen entscheide. Deswegen muss man schon herausfinden, was hinter den Gefühlen steckt am Ende. Und wenn man das nicht herausfindet, dann glaube ich, darf das Gefühl keine Entscheidungsrolle spielen.
Was sind denn so weitere Kriterien, die ihr da anlegt? Also gibt es da noch mehr, außer den beiden wesentlichen, die du genannt hattest? Einmal kann es ein profitables Geschäftsmodell, ein profitables Produkt sein und passt es zu uns als Marke, als Unternehmen? Gibt es noch weitere Punkte, die für euch da eine große Rolle spielen, auch im Rahmen des Pitches?
Ja.
Also auf welche Punkte müssten aus deiner Sicht in diesem Pitch eingegangen werden?
Es gibt noch zwei weitere Punkte, die bei uns immer eine große Rolle spielen. Das eine ist die Qualität. Brand 1 steht weniger für Massenware als eher für Qualitätsprodukte, Inhalte, Angebote. Deswegen diskutieren wir auch grundsätzlich, ist das ein Angebot, das wir bei dem wir es schaffen, eine sehr hohe Qualität zu gewährleisten oder überhaupt herzustellen, ja, weil wir zum Beispiel das Wissen darüber haben. Und das zweite ist ein inhaltliches Kriterium. Brand 1 ist angetreten, um Menschen dabei zu helfen, Veränderung gut zu finden und Veränderung voranzubringen und Veränderung managebar zu machen. Dafür stehen wir. Das ist der Kern von allem, was wir tun. Und deswegen fragen wir uns auch immer, und das ist natürlich sehr verwandt mit, sind wir das oder sind wir das nicht, dieses Produkt, fragen wir uns immer, hilft dieser Vorschlag Menschen dabei, bessere Veränderer zu werden? Und ganz oft müssen wir auch sagen, das ist jetzt eine sehr schöne Sache, aber sie hilft den Leuten nicht wirklich dabei, Veränderungen weiterzubringen. Und auch dann sagen wir, dann ist es wahrscheinlich einfach nur eine gute Idee und eine gute Sache, aber jetzt nichts, was wir in unser Portfolio aufnehmen sollten.
Das ist eigentlich eine sehr schöne Überleitung auch wieder zurück zur Buchbranche, für die wir hier ja auch einen Mehrwert bieten möchten. Was würdest du der Buchbranche insgesamt denn mit auf den Weg geben, um zu sagen, es macht Spaß, Dinge zu verändern und hab Mut dafür? Was könnte da eine gute Botschaft gerade auch von dir als CEO von Brand 1 sein?
Habt Spaß, Dinge zu verändern und habt Mut dafür. Du hast es schon gesagt.
Okay, habe ich jetzt schon vorweggenommen.
Ich denke in der Frage. Nein, ich bin nicht in der Situation, um der Branche etwas mitzugeben. Ich würde jedem, ob das jetzt eine Branche oder ein Mensch ist, grundsätzlich das sagen, wofür Brand 1 schon immer steht. Dass Veränderung immer komisch ist, dass sie sich immer unwohl anfühlt, dass sie immer mit Unwägbarkeiten verbunden ist, dass sie aber die Grundlage dessen ist, was diese Welt überhaupt wachsen, gedeihen und vorangehen lässt. Also Veränderung kann man nicht aufhalten. Man kann sie nur mitgestalten oder, aber sie verändert. Also sie passiert in jedem Fall, ob man jetzt dabei ist oder nicht. Und deswegen ist es natürlich schöner, wenn man seinen eigenen kleinen Teil dieser Welt bewusst mitgestaltet und mitverändert und Lust darauf zu haben, etwas anders zu machen, als man es bisher gemacht hat. Oder auch zu überdenken, ob man es anders machen sollte oder vielleicht muss man es gar nicht anders machen und kann weiter dabei bleiben. Aber dann kann man vielleicht andere Dinge, kann seine Kraft, seine Veränderungskraft auf andere Dinge legen. Der einzige Rat, den ich, glaube ich, jedem Menschen geben würde, ist, wenn du merkst, dass du zufrieden bist, dann sollte dich das sehr unruhig machen.
Das ist ein großartiger Satz. Der kommt an die Wand. Über das Gespräch hat man jetzt schon gemerkt, du bist selbst wahnsinnig offen für neue Ideen. Du bist wahnsinnig kreativ. Du lässt Dinge auch einfach mal auf dich zukommen. Und du hast mehrfach erzählt, in was für einem kreativen Umfeld du auch dich gerade bewegst. Also du hast ja eben schon gesagt, Brand 1 zieht unheimlich viele kreative Menschen an. Um dich rum ist einfach die ganze Zeit Idee nach Idee. Wenn du jetzt mal ein bisschen außerhalb von deinem Wirkungskreis schaust, wer ist für dich eine Inspiration zum Thema Innovation außerhalb deines regulären Umfeldes?
Außerhalb meines regulären Umfeldes kann ich gar nicht sagen, weil ich versuche, Kontakt aufzunehmen zu den Leuten, die eine Inspiration für mich sind. Und momentan sind vor allem Menschen eine Inspiration für mich, die aus einem tatsächlich eher anderen Bereich kommen, nämlich aus dem der künstlichen Intelligenz. Und das sind ganz oft Leute, die, also ein Algorithmus ist ja das Gegenteil von dem, was wir landläufig unter Kreativität verstehen. Ein Algorithmus ist eine Regel. Und eine Regel bedeutet, dass ich versuche, absolute Klarheit zu schaffen und Offenheit eigentlich zu vermeiden. Ne? Also die Feinde. Die Feinde der Kreativität. Nichtsdestotrotz sind Algorithmen natürlich das, was uns in den nächsten Jahrhunderten, Jahrzehnten bestimmen wird und was unsere Welt und unser Leben gestalten wird. Deswegen suche ich natürlich sehr intensiv die Nähe zu Menschen, die mit Algorithmen arbeiten, um herauszufinden, wie können wir dafür sorgen, dass Algorithmen eben keine Totschlag, also jetzt nicht literally Totschlag, sondern Totschlag für Ideen und für Neues und Innovation Instrumente sind. Aber auch, um zu überlegen, wie denn bestimmte Teile unseres Kreativgeschäfts, denn letztlich sind wir als Verlage ja alle in einem Geschäft, in dem wir versuchen, aus der Kreativität anderer Menschen, unserer Autorinnen und Autoren, ein profitables Geschäft zu machen. Und da können uns natürlich Algorithmen helfen und sind auch eine ganz wichtige Essenz zukünftiger Innovationen, wenn man sich jetzt gerade so umschaut. Und deswegen sind mir Leute, also ja, Kenza Abu zum Beispiel ist eine wichtige Frau, mit der ich mich regelmäßig auseinandersetze, weil sie arbeitet in der Industrie und versucht herauszufinden, wie schaffen wir es denn, menschliche und algorithmische Entscheidungen grundsätzlich miteinander in Verbindung zu bringen. Oder Alex Mrosek, der CEO von Dr. Oetker Digital, ist so ein Mensch, mit dem ich gerade mich gerne und intensiv immer wieder austausche, weil er jemand ist, der natürlich einerseits in dieser, ja, aus dieser Dr. Oetker Industriewelt kommt und andererseits ein Mensch ist, der ein sehr feines Gespür dafür hat, wie denn Geschäftsmodelle sich verändern und austauschen in dem Moment, wo ich einen Algorithmus als neue Zutat mit hinzufüge. Ne? Also das finde ich momentan sehr spannend. Darüber schreibe ich auch permanent irgendwelche Bücher, aber nicht nur deshalb, sondern, also oder andersrum, ich schreibe diese Bücher, weil ich mich so unglaublich dafür interessiere und weil es Felder sind, in denen ich einfach großen Spaß habe, mal für ein paar Tage, Abende, Wochen intensiv einzusteigen und mich wirklich reinzufräsen in so ein Ideenkonstrukt. Ja. Und am Ende sehe ich mich vielleicht auch selber als eine Person, die versucht, zwischen der zwischen dem Algorithmus und der Kreativität eine Brücke zu bauen, wenn wir diese Dualität überhaupt aufmachen können zwischen den beiden.
Würdest du sagen, dass du ganz viel Inspiration auch aus Gesprächen bekommst? Ist das eine deiner Hauptinspirationsquellen, einfach sich mit Menschen zu unterhalten, die in bestimmten Themengebieten unterwegs sind?
Absolut. Also wenn ich meinen Kalender so angucke und das kennen wir ja alle, ne? Es gibt so Wochen, da ist man dann irgendwann am Freitag, fühlt sich total gehetzt und überlegt sich, was habe ich eigentlich geschafft diese Woche? Und es fallen, dann guckt man in seinen Kalender und dann sieht man, dass da 3 Milliarden klitzekleine Grässlichkeiten drin sind. Von ich habe einen neuen Quartalsbericht angeguckt und habe mit der Steuerberaterin darüber diskutiert und so weiter. Bis hin zu, ich bin die 17. Iteration einer irgendwas durchgegangen. Und das sind Wochen für mich, in denen ich ganz genau weiß, ich habe nicht mein Bestes gegeben, weil ich mich nicht mit Menschen auseinandersetzen konnte. Und ich glaube, ich bin am besten, wenn ich mit Menschen reden, kommunizieren, etwas gemeinsam entwickeln kann. Und das ist aber ein totales Geben und Nehmen. Ich ziehe aus jedem Gespräch so viel für den Tag, mein Leben, meine nächsten Aufgaben, dass ich am liebsten täglich 2 Stunden mit Menschen kommunizieren, und zwar direkt und unzielgerichtet möchte, weil mich das wahrscheinlich am glücklichsten machen würde. Nun habe ich leider einen Job, der zwar erfordert, dass ich mit ganz vielen Menschen kommuniziere, auch den ganzen Tag kommuniziere, aber viel zu oft einfach zu direkt und zu sachbezogen, ja, dass man so eine Frage stellt wie, sag mal, ist die Kampagne so und so schon draußen? Ah, noch nicht. Gut, woran liegt's denn? Aber das ist keine wirklich tolle Kommunikation. Ja. Das ist einfach das Einsammeln und Abfragen und der Austausch von Informationen.
Das bringt dich persönlich zum Teil einfach nicht weiter. Nee,
ich glaube auch die anderen nicht.
Nee.
Ja. Aber das ist auch ein super Impuls zum Ende unseres Gesprächs nochmal hin für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen, geht raus, sprecht mit Menschen, es bringt immer was und man nimmt aus jedem Gespräch im Regelfall etwas mit, wenn man sich wirklich intensiv mit dem Gegenüber auseinandersetzt und es eben nicht, wie du gesagt hattest, Holger, einfach nur um den nächsten Quartalsbericht geht. Super. Vielen herzlichen Dank, Holger, für deine Zeit und dieses spannende Gespräch.
Danke, liebe Katharina, lieber Erik. Das hat sehr Spaß gemacht mit euch beiden. Das war auf jeden Fall mein Gesprächshighlight heute des Tages. Und ich nehme viel mit.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt noch Fragen, Anregungen oder möchtet euch mit uns zu einem bestimmten Thema austauschen? Schreibt uns an igpodcast@boev.de. Diese Folge wurde präsentiert von Heinold & Friends, euren Begleitern für Change und Transformation in Medienunternehmen. Wir möchten uns außerdem bei unserem Hostingpartner, dem Börsenblatt, herzlich für die Unterstützung bedanken. Loslegen! Der Podcast für mehr Innovation in der Buchbranche ist eine Produktion der IG Digital des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. www.igdigital.de